Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wieder ein Eklat einer Preisverleihung. Heute Abend US-Schriftstellerin Mascha Gessen kriegt den Hannah-Arendt-Preis in Bremen, aber wichtige Unterstützer ziehen sich zurück. Die Stadt sagt, nee, ihr kriegt unseren Saal nicht, die Heinrich-Böll-Stiftung will nicht mehr mitmachen. Warum der Verein Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken weiter festhält an der Preisträgerin, das soll mir die Bremer Friedensforscherin Professor Eva Senkers verraten. Sie ist nämlich Mitglied im Vorstand des Vereins. Guten Morgen, Frau Senkers.
Guten Morgen.
Die Kritiker sind entsetzt über einen sehr langen Text ihrer Preisträgerin in der Zeitschrift New Yorker. Da hat Gessen den Gazastreifen mit einem jüdischen Zwangsghetto verglichen in einem von Nazis besetzten Land. Sie schreckt das nicht ab. Warum nicht?
Also der Preis ist natürlich schon vor einem halben Jahr entschieden worden von einer internationalen Jury.
Kann man ja sagen, angesichts der aktuellen Ereignisse ziehen wir den zurück.
Ja, dafür haben wir wirklich im Vorstand gar keinen Anlass gesehen, weil wir davon ausgehen, dass im Sinne von Hannah Arendt es absolut wichtig ist, auch kontroverse Streitpunkte aufzugreifen und tatsächlich zum Dialog zu stellen. Also es erschiene uns geradezu widersinnig, ohne dass wir jetzt jeden einzelnen Punkt, den Gessen macht oder jede einzelne Überlegung, die sie anstellt, richtig oder gut zu heißen, davon auszugehen, es kommt auf den Dialog an. Das ist ganz im Sinne von Hannah Arendt. Ne? Hannah Arendt hat ja mal geschrieben, also wieder aktiver in ihrem Band, es kommt darauf an, dass wir bei menschlichen Angelegenheiten jeweils unseren eigenen Faden in das menschliche Gewebe einschlagen und schauen, wie wir mit den anderen zusammen zu Vorstellungen gemeinsamer Art kommen.
Ja, das ist natürlich jetzt so die Sicht, eher so eine philosophische Sicht, aber die meisten haben sich über ganz konkrete Passagen aufgeregt im Text, in der ihre Preisträgerin den Gazastreifen vergleicht mit einem jüdischen Ghetto in einem von Nazi-Deutschland besetzten osteuropäischen Land. Wenn man dieser Argumentation folgt, wären dann nach dieser Argumentation nicht die Juden die neuen Nazis?
Das würde sie nicht sagen, aber was sie sagt.
Aber sie sagt, sie drückt es anders aus, aber das ist, was sie meint, oder nicht?
Nein, nein, nein. Was sie sagen will, ist, dass man als ein Volk, eine politische Gemeinschaft, niemals immer Opfer ist und niemals auch Täter. Das sagt sie genau in diesem Aufsatz auch sehr deutlich. Nach sehr langen Ausführungen, weil sie das auch überhaupt nicht nur etwa auf diesen Konflikt bezieht oder auf die grausigen Taten, die da im Oktober geschehen sind und die Reaktion darauf, sondern sie sagt das in einem Zusammenhang, in dem sie auf viele andere Ländergeschichten eingeht.
Ne? Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber es geht ja darum, welches Weltbild offeriert die Preisträgerin in diesem Text. Sie behauptet zum Beispiel mehrfach, in Gaza würde Israel Menschen töten aus Vergeltung für die von der Hamas ermordeten Juden. Sie negiert ja damit, dass Israel in Gaza vor allem nach für Israel gefährlichen Terroristen sucht. Und an einer Stelle, da spricht sie davon, dass Israel die Einwohner Gazas kollektiv bestrafen würde für die Taten der Hamas. Rache als Motiv. Sehen Sie das denn auch so?
Ich glaube, das kann man lesen in einigen Stellungnahmen, die innerhalb der israelischen Regierung oder ihren Unterstützern ausgesprochen werden. Das ist jetzt nichts, was sie sich extra überlegt hat. Es fasst sie zusammen in dieses Urteil. Ihr kommt es darauf an, nicht etwa irgendwie zu verkleinern oder zu minimieren, was irgendwie am 7. Oktober an grausigen Taten geschehen ist, sondern zu schauen, was sind eigentlich die richtigen möglichen Antworten darauf. Und was sie ausschließt, ist, dass man tatsächlich über eine Situation, die sehr viele Menschen, zivile Menschen auch, neu zum Opfer macht, zivile Opfer auf der anderen Seite in dem Versuch, etwas aufzulösen, was man als Bedrohung empfunden hat, dass sie das wirklich nicht gutheißt, sondern ausspricht, wie sie das selbst als Lage einschätzt. Ja, so sehe ich ihre Position. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, dass keineswegs jetzt alle diese Passagen von jedem von uns im Vorstand etwa so unterstützt werden. Ich selbst habe mir diese Passage noch mal genau angeguckt. Und da geht es darum, dass sie diesen Ghetto-Vergleich in dem Sinn anstellt, dass sie sagt, man isoliert Menschen in eine sehr kleine Region und hat die Begründung dafür, dass die ja eine Bedrohung sind und dass man sie aus Schutz oder als Gründung für den Schutz der eigenen Bevölkerung so behandeln muss.
Mhm. Nun haben Experten zum einen schon mal klargestellt, dass die Bevölkerungsdichte etwa im Warschauer Ghetto etwa 30 Mal so hoch war wie in Gaza. Und wir wissen ja auch, dass die Erzählung von einer ghettoartigen Isolation des Gazastreifens so auch nicht stimmen kann. Denn die Hamas hat Israel mit modernsten Waffen angegriffen, also Tausende von modernen Raketen, Pickup-Trucks, Gleitflugzeuge, moderne Maschinengewehre. Also der Gazastreifen isoliert, das kann man ja nicht aufrechterhalten, wenn da Waffen für Hunderte von Millionen Dollar reingekommen sind.
Das ist wohl wahr. Und das ist für mich auch ein Rätsel, wie das eigentlich geschehen ist, weil die Zivilbevölkerung mit Sicherheit davon gar nichts hatte.
Mit Sicherheit?
Ja. Mhm. Und ich frage mich tatsächlich, wie war es möglich, also überhaupt diese Militanz in der Hamas aufzubauen, die ist ja nicht ursprünglich so gewesen, das weiß man ja, sie stammt ja aus der Muslimbrüderschaft und ursprünglich ist sie auch mal unterstützt worden, ganz in früheren Zeiten als Gegengewicht gegen die politische Führung damals auf der Seite der Palästinenser. Es ist im Grunde genommen eine tragische Geschichte einer Politik, die davon ausgeht, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Wer immer jetzt also die Möglichkeit geschaffen hat, zusammen in irgendeiner Konstellation, die ich nicht kenne, es ist eine absolute Tragödie und ich würde sagen, wirklich absolut für beide Seiten.
Was sagt denn die Autorin selbst? Wie reagiert Mascha Gessen auf diesen Eklat um die Preisverleihung?
Ich kann es nicht genau sagen. Sie hat sehr viele Anfragen und als sie gestern ankam, hatte sie mehr als einen Tag nicht geschlafen, musste sich erst mal ausruhen. Aber ich glaube, dass sie sich in gewisser Weise bestätigt sieht darin, was sie in diesem Artikel, der nun inkriminiert ist, geschrieben hat. Sie beschreibt ja, wie sie unglaublich positiv berührt war, als sie in den 90er Jahren sah, also schon zuvor, wie, aber besonders in den 90er Jahren, wie in Berlin, wo sie öfter war, nachdem sie aus der Sowjetunion zurückgekommen ist dann, und aus Amerika, wo sie mit ihren Eltern als Kind emigriert wurde.
Wie damals umgegangen wurde mit der, sagen wir, ja, Aufarbeitung der Vergangenheit und absolut. Antisemitismus. Und sie ist enttäuscht, dass es heute so ist, dass sie den Eindruck hat, man darf bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ich denke, man kann es so sagen. Sie beschreibt dann, dass ihr nach einer ziemlichen Zeit, als sie sehr beeindruckt war, von den Liebeskindgebäuden, vom Jüdischen Museum, von vor allen Dingen, was sie besonders beeindruckt hat, diese unterirdische Dokumentation der verfemten Bücher. Also nicht einen Haufen irgendwo, sondern man geht über Glas in Berlin, um zu sehen, das sind die Bücher, die alle nicht mehr sein sollen.
Wir sind leider schon weit über die Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir empfehlen einfach allen, die sich mehr dafür interessieren, diesen Text aus dem New Yorker von Mascha Gessen. Kann sich jeder selber ein Bild machen. Und Sie haben Ihre Geschichte erzählt, warum der Verein Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken festhält an der Preisträgerin, an Mascha Gessen. Das hat uns die Bremer Friedensforscherin Professor Eva Senkers verraten. Sie ist nämlich Mitglied im Vorstand des Vereins. Frau Senkers, danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.